Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Erfreulicherweise ist die Inflation mittlerweile deutlich auf dem Rückzug. Dennoch agieren die Notenbanken wie die Europäische Zentralbank immer noch recht vorsichtig. Die Leitzinsen befinden sich also noch auf relativ hohem Niveau. Warum ist die Situation für die Notenbanken immer noch so herausfordernd und wie gut lässt sich die Inflation am Ende überhaupt steuern? Ja, und warum bekommt man im aktuellen Marktumfeld ungewöhnlicherweise für Kurzfristanlagen mehr Zinsen als für langfristige? Und kann das zum Dauerzustand werden? Das sind jetzt eine ganze Menge Fragen gleich zum Start gewesen. Wir versuchen Antworten zu finden in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen auch heute an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Es ist ja gewissermaßen Teil 2 eines Podcasts. Beim letzten Mal haben wir uns ja genauer mit der Inflationssystematik beschäftigt. Dabei ist ja an der einen oder anderen Stelle auch schon mal die Europäische Zentralbank ins Spiel gekommen. Und am Ende wollten wir uns noch ein bisschen über Notenbanken unterhalten. Da ist uns aber die Zeit dann davon gelaufen. Deshalb möchte ich hier und heute anknüpfen und dieses Thema genauer anschauen. Karl, was sind denn eigentlich die Aufgaben der EZB?
Ja, es wird dich vielleicht wundern, Andreas, aber es gibt nicht nur die eine EZB. Genau genommen gibt es ein System der europäischen Zentralbanken. Und dazu gehören neben der EZB-Zentrale in Frankfurt auch die einzelnen nationalen Zentralbanken, wie zum Beispiel die Bundesbank. Alleine und ohne dieses Grundgerüst wäre die EZB gar nicht arbeitsfähig. Doch jetzt nochmal zu den Aufgaben. Das Wichtigste ist natürlich die Inflationsbekämpfung. Das haben wir das letzte Mal ja auch ausgiebig diskutiert. Daneben gibt es aber noch eine Reihe anderer Aufgaben, an die man meistens gar nicht denkt. Da ist einmal die Bargeldversorgung der Wirtschaft. Eine Zentralbank ist also dafür verantwortlich, dass du immer genügend Bargeld zur Verfügung hast, wenn du Pizza essen gehen willst. Aber sag mal, Andreas, hast du eigentlich Bargeld zu Hause?
Klar habe ich Bargeld zu Hause. Muss man ja immer noch haben, so ein Stück weit schon, gerade wenn man so wie ich tief auf dem Land wohnt. Aber nur ein bisschen, weil ich höre dir ja aufmerksam zu in deinem Podcast und da sagst du, nichts unter das Kopfkissen stecken, lieber in ETFs anlegen.
Genau, aber ich kann dir mal was Lustiges, aber auch was Nützliches erzählen. Also wenn bei dir mal Feuer ausbrechen sollte, was wir uns natürlich nicht wünschen, und das ganze Bargeld, was du unter den verschiedenen Kopfkissen versteckt hast, verbrannt ist, dann kannst du das, was davon übrig ist, nämlich zur Bundesbank tragen. Und kein Witz, die analysiert dann die Asche und erstattet dir je nach Analyseergebnis das verbrannte Geld oder zumindest Teile davon.
Das ist ja Wahnsinn. Habe ich ja noch nie von gehört, Mensch.
Ich auch nicht. Das war für mich auch neu. Aber zurück zu den Aufgaben. Eine weitere Aufgabe ist natürlich die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs. Auch wenn dafür natürlich in erster Linie die Geschäftsbanken und die Sparkassen sorgen, läuft das am Ende tatsächlich immer auch über die nationalen Notenbanken in Deutschland, also über die Bundesbank. Aber nochmal, die wichtigste Aufgabe ist natürlich die, über die wir heute genauer sprechen wollen, nämlich für Geldwertstabilität zu sorgen. Und das heißt in erster Linie die Inflation unter Kontrolle zu halten.
Ja, und das ist natürlich eine Definitionsfrage, deshalb mach's mal genauer, Karl. Was heißt denn das jetzt genau, die Inflation unter Kontrolle halten?
Das heißt ganz konkret, die Inflation möglichst stabil bei 2% zu halten. Dieses 2%-Ziel nennt sich übrigens Preisnorm. Preisniveaustabilität ist also für die EZB nicht 0% Inflation, sondern sie definiert stabile Preise mit 2%. Und das ist auch richtig so. Es gibt dafür eine ganze Reihe von Gründen, von denen einige eher technischer Natur sind. Der wichtigste aber ist, dass man durch die 2% eine Art Deflationspuffer schafft. Denn nichts fürchten Zentralbanker und Ökonomen neben einer aus dem Ruder laufenden Inflation mehr als eine Deflation. Also eine Phase andauernd sinkender Preise. Obwohl sich das vielleicht erstmal gar nicht so schlecht anhört, wäre so etwas für die Gesamtwirtschaft nämlich eine Katastrophe. Denn es untergräbt jede Wirtschaftsdynamik und ist dadurch Gift für das Wachstum. Darum streben übrigens auch die anderen großen Notenbanken nicht 0% Inflation an, sondern 2%. So zum Beispiel auch die amerikanische Zentralbank.
Ja, nun haben wir aber in den letzten Monaten nicht wirklich 2% gehabt. Also das waren teilweise 10% und mehr. Da hat die EZB ja nicht wirklich geglänzt, Karl.
Ja, die Inflationsraten waren natürlich sehr hoch. Also ich war auch schon fast geschockt, wenn du hier so knapp 10% auf einmal liest. Aber dass die EZB nichts dagegen unternommen hat, das kann man auch wirklich nicht sagen. Im Gegenteil, es sind massive Maßnahmen ergriffen worden, um dagegen vorzugehen. Noch nie sind Notenbanken weltweit so schnell und so heftig auf die geldpolitische Inflationsbremse getreten. Zuerst einmal wurden die sogenannten Kaufprogramme aus der Niedrigzinsphase, bei denen immer weiter Anleihen, vor allem Staatsanleihen, gekauft worden sind, gestoppt. Mit diesen Käufen sollten in der Vergangenheit die Zinsen vor allem auch in den längeren Laufzeiten möglichst niedrig gehalten werden. Diese Programme hat man in mehreren Etappen beendet. Und als zweites wurden, im Nachhinein betrachtet vielleicht tatsächlich etwas zu spät, sehr schnell und sehr kräftig die Leitzinsen erhöht. Wir reden also von zwei gravierenden Maßnahmen. Stopp der diversen Anleihekaufprogramme aus der Niedrigzinsphase und wirklich extreme Leitzinserhöhung. Der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz der EZB beispielsweise lag im Juli 21 noch bei 0% und seit September 23 liegt er jetzt bei 4,5%. So eine massive Leitzinsanhebung hat es in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte noch nie gegeben und es scheint ja auch zu wirken. Immerhin ist die Inflationsrate auch in Deutschland eindeutig rückläufig, mit zuletzt sogar nur noch 2,9%. Nach in der Spitze, ich habe es erwähnt, fast 10% Inflation.
Also die Zinsen sind in der Tat ja schnell hochgekommen, keine Frage. Entweder direkt über den Leitzins oder auch indirekt, weil die Notenbanken doch eine Menge Staatsanleihen aufgekauft haben. Aber wieso ist das denn dann Inflationsbekämpfung? Das musst du vielleicht schon noch mal kurz erklären, vor allem, weil es ja nun wirklich nicht so ganz so doll funktioniert hat.
Naja, dass das nicht so gut gewirkt hat, das würde ich jetzt eher bestreiten. Aber ich weiß natürlich, dass das manchmal so gesehen wird, vor allem von Journalisten. Aber du fragst ja im Grunde, was steigende Zinsen mit der Inflationsbekämpfung zu tun haben. Wenn die Inflation hoch ist, dann ist es ja oft so, dass die Wirtschaft insgesamt überhitzt. Das heißt, es wird zwar viel produziert, aber noch mehr nachgefragt. Tendenziell werden dann die Güter knapp. Damit steigen dann auch die Preise und das Preisniveau insgesamt. Und jetzt zu den Zinsen. Zinsen sind ja nichts anderes als der Preis für Geld, für Liquidität, auch für geborgte Liquidität, also Kredite. Ganz grob kann man sagen, je billiger die Liquidität ist, desto geringer sind die Finanzierungskosten und desto mehr wird investiert und produziert. Das heißt aber umgekehrt, dass wenn man die Zinsen anhebt und die Liquidität teurer wird, dass dann der Wirtschaftskreislauf gebremst wird und dieses Bremsmanöver führt dann auch zu einer Bremsung bei den Inflationsraten. Also, um die Inflation in den Griff zu bekommen, muss die Notenbank die Zinsschraube nach oben drehen. Und das kann sie besonders effektiv bei den kurzfristigen Zinsen, weil sie ja da einen direkten Zugriff hat. Darum steigen die kurzfristigen Zinsen in solchen Phasen auch meistens sehr viel stärker als die Zinsen für langfristige Anlagen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir im Moment eine sogenannte inverse Zinsstruktur haben.
Haben wir neulich schon mal drüber gesprochen im Podcast. Inverse Zinsstruktur, ich erinnere mich. Und wir haben auch versucht zu klären, worum es dabei geht. Aber ich gehe mal davon aus, A, vielleicht hat der ein oder andere diesen Podcast nicht gehört oder B, haben wir es vielleicht zu kurz behandelt. Deshalb heute nochmal konkreter, genauer und ausführlicher, Karl. Was hat es mit der inversen Zinsstruktur auf sich?
Als Zinsstruktur wird der Zusammenhang zwischen Zinsniveau und der Laufzeit der Anleihe bezeichnet. Also, wie viel Zins bekomme ich, wenn ich zum Beispiel in einer Staatsanleihe mit einem Jahr Laufzeit investiere? Wie viel bei 2 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren und so weiter? Das geht bis 30 Jahre und manchmal sogar darüber hinaus. Wenn man diesen Zusammenhang grafisch darstellt, dann spricht man von der sogenannten Zinsstrukturkurve oder kurz Zinskurve. Also eine Grafik, die mir alle Zinsen für die unterschiedlichen Kapitalbindungen, sprich Laufzeiten der Anlage, zeigt. Normalerweise gilt nun, dass die Zinsen umso höher sind, je länger die Restlaufzeiten sind. Ich denke, das ist absolut nachvollziehbar und ist ja auch ökonomisch sinnvoll. Je länger ich mein Geld verleihe, desto höhere Zinsen möchte ich auch haben, denn ich muss ja länger auf mein Geld verzichten. Aktuell aber ist es gerade umgekehrt. Je kürzer die Laufzeit, desto höher die Zinsen. Und weil das eigentlich der normalen ökonomischen Logik widerspricht, wird eine solche Inversion der Zinskurve manchmal auch als Zinsanomalie bezeichnet. Die Ursache dafür liegt, wie schon angesprochen, in den extremen Zinserhöhungen der letzten Monate. Da wurden ja im Grunde von allen Zentralbanken weltweit die Leitzinsen massiv angehoben. Und das strahlt letztlich auch auf alle anderen Zinsen aus, insbesondere aber auf die, hinter denen ganz kurzfristige Anlagen, wie zum Beispiel Geldmarktfonds, stehen. Besonders lange halten sich solche Inversionsphasen aber im Allgemeinen nicht. Und die aktuelle ist mit über einem Jahr schon eine der längeren.
Okay, dann haben wir das Thema mit der inversen Zinsstruktur endlich mal auch ausführlich geklärt. Und jetzt hilf mir, Karl, hast du eigentlich jetzt schon ein bisschen was dazu erzählt, warum die Notenbanken mit der Inflationsbekämpfung nicht so richtig vorangekommen sind? Oder hast du es nicht erzählt? Wenn nicht, dann tu es jetzt bitte.
Okay, also dann machen wir das. Aber ich muss schon sagen, dass es mit der Inflationsbekämpfung nicht geklappt hat, was du gerade gesagt hast. Das würde ich jetzt mal so stehen lassen, weil eigentlich bestreite ich das. Wir haben ja im Übrigen schon öfters drüber gesprochen. Also, üblicherweise entstehen sehr hohe Inflationsraten, wenn ein Wirtschaftskreislauf überhitzt, also die wirtschaftlichen Aktivitäten und das Wachstum sehr hoch sind. Dann funktionieren auch die Zinsmaßnahmen sehr gut. In den letzten Monaten war das aber anders. Die Inflation wurde nicht von zu viel Wirtschaftsaktivität ausgelöst, sondern dadurch, dass die Preise für ganz bestimmte Waren, die wir aus dem Ausland beziehen, massiv angestiegen sind. Und zwar ohne, dass das mit einer vermehrten wirtschaftlichen Aktivität verbunden gewesen wäre. Aktuell und auch in der Historie waren das immer wieder und in erster Linie Energierohstoffe. Und wir alle wissen, warum die angestiegen sind. Corona, Lieferengpässe und der Überfall Russlands auf die Ukraine. Passenderweise spricht man da auch von exogenen Schocks. In dem Fall also von plötzlichen, überraschenden und intensiven Preiserhöhungen für bestimmte Produkte, die ihre Ursache außerhalb des eigenen Wirtschaftskreislaufs haben, also exogen sind. Entsteht eine Inflation auf eine solche Art, dann spricht man von einer angebotsinduzierten Inflation. Und gegen eine angebotsinduzierte Inflation ist eine Zentralbank erstmal machtlos. Ganz einfach, weil die entsprechenden geldpolitischen Maßnahmen, über die wir gesprochen haben, nicht greifen.
Also das ist in der Tat wieder mal etwas verwirrend, Karl. Du sagst also, die Notenbanken ergreifen Maßnahmen, um gegen die Inflation zu kämpfen. Aber aktuell sind diese Maßnahmen weitgehend wirkungslos. Aber warum ergreifen die Notenbanken die Maßnahmen dann überhaupt? Ich meine, dass sie kaum wirken, wirst ja nicht nur du wissen, sondern auch die geldpolitischen Entscheider selbst.
Ja, also ich gebe zu, Andreas, das hört sich erstmal ziemlich widersinnig an. Natürlich wissen auch die Zentralbanken, dass die Zinsanhebung, über die wir gesprochen haben, bei einer Angebotsinflation erstmal kaum eine Auswirkung auf die Inflationsentwicklung haben. Trotzdem haben sie reagiert und das müssen sie auch. Denn noch viel mehr, als dass die Notenbanken versuchen, die tatsächliche Inflationsentwicklung zu steuern, wollen sie die Inflationserwartungen in der Wirtschaft unter Kontrolle halten. Also die Erwartungen von dir und mir und allen anderen, wie sich die Inflation in der Zukunft entwickeln wird. Und wie kann sie das? Das Schlüsselwort dafür ist Vertrauen. Das Vertrauen von dir und mir und allen anderen, dass es der EZB im jeden Fall gelingen wird, die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Wenn wir es also, wie in den letzten Monaten, mit so enorm hohen Inflationsraten zu tun haben, dann ist die EZB mit ihrer Geldpolitik nicht so sehr gefordert, diese Inflationsraten unmittelbar und sofort zu senken. Denn das kann sie gar nicht und das weiß sie auch, sondern ihre Aufgabe ist es vielmehr, durch die richtigen Zinsschritte das klare Signal an alle zu senden, wir tun alles und werden auch in Zukunft alles tun, damit wieder Preisniveau Stabilität, also eine Inflation von um die 2% herrscht. Und da liegt dann auch die Erklärung für deine Verwirrung. Die EZB weiß natürlich ganz genau, dass ihre Zinserhöhungen, wenn überhaupt, nur eine ganz minimale Auswirkung auf die aktuelle Inflationsrate haben. Sie kann aber zur Kontrolle oder, wie man sagt, Verankerung der Inflationserwartungen nicht auf das klare Signal verzichten. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Inflation wieder zu senken. Wenn sie das nicht machen würde, dann könnte der Eindruck entstehen, dass die Inflation gar nicht richtig bekämpft wird und sie auch weiter hoch bleibt. Das Fatale daran wäre, Wenn sich eine solche Erwartungshaltung in der Breite der Gesellschaft festsetzen würde, dann würde sich auch unser gesamtes wirtschaftliches Verhalten ändern. Das heißt, wir würden diese Erwartung in alle unsere wirtschaftlichen Aktivitäten einfließen lassen. Im Ergebnis hätten wir dann tatsächlich höhere Preise, höhere Lohnforderungen und so weiter. Und die Inflation würde sich tatsächlich nicht mehr beruhigen. Es würde eine richtige Spirale sich wechselseitig verstärkender Preiserhöhungen entstehen, die berühmte Lohnpreisspirale. Und die wäre dann mit den geldpolitischen Maßnahmen, die wir besprochen haben, fast gar nicht mehr zu bremsen.
Also es geht um Vertrauen in der Tat, das ist wirklich wichtig. Und es geht um das nötige Fingerspitzengefühl dabei, würde ich auch so sagen. Aber das Ganze richtig zu dosieren und abzupassen, ist bestimmt alles andere als einfach, Karl, oder?
Also Andreas, du hast echt recht, das ist wirklich komplex und auch ein bisschen verwirrend. Weil die Notenbanken heben die Leitzinsen an und es gibt erstmal keinen echten messbaren realwirtschaftlichen Effekt, sondern es geht im Wesentlichen darum, die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer zu steuern. Aber irgendwann haben die Anhebung der Zinsen trotzdem auch realwirtschaftliche Effekte. Vor allem, wenn der Anstieg so stark und so schnell war wie zuletzt. Diese Effekte zeigen sich aber immer erst mit einer gewissen Zeitverzögerung, nach einem Timelag, wie das im Ökonomensprech heißt. Also alles, was realwirtschaftlich durch Zinsanstiege der letzten Monate ausgelöst wurde, das merken wir erst so richtig in den nächsten Monaten. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum es absolut vernünftig ist, dass die Zentralbanken bei den Zinserhöhungen erstmal eine kleine Pause eingelegt haben. Erinnere dich, die letzte Leitzinserhöhung war im September 23, also vor rund 5 Monaten. Denn was die Zentralbanker auch nicht wollen und was auch nicht passieren sollte, dass sie so stark die Zinsen erhöhen und es übertreiben. Das heißt, um die Inflationserwartung nur ja im Zaum zu halten, die Zinsen so stark zu erhöhen, dass die Konjunktur abgewürgt wird und wir dann in eine echte schwere Rezession rutschen. Das kann man vielleicht mit einer Situation vergleichen, die du auch von zu Hause kennst. Stell dir vor, du stehst unter Dusche und das Wasser ist nicht warm genug. Statt abzuwarten, bis das warme Wasser kommt, drehst du zu stark auf und verbrennst dich. Dann drehst du wieder zurück, es wird nicht sofort kalt, dann drehst du weiter zurück, es wird viel zu kalt und das Ganze geht von vorne los. Aus dieser Warm-Kalt-Spirale kommst du nur raus, wenn du deiner Heizung ausreichend Zeit gibst, sich einzuregeln. Und vielleicht ist das auch so, wie man sich so eine Zentralbanksteuerung vorstellen muss. So, also, wir müssen der Zentralbank ausreichend Zeit geben, bis ihre Maßnahmen wirken. Und sie darf sich vor allem nicht von der Presse treiben lassen, die natürlich sofort einen Erfolg sehen will. Du merkst also, Andreas, da hat es die EZB mit einer Gleichung mit vielen Unbekannten zu tun, die es wirklich in sich hat.
In der Tat. Und ich merke auch schon, dass es wirklich schwere Kost, die wir hier heute zu besprechen haben, Karl. Aber letztlich interessiert mich als Anleger ja eigentlich doch nur, was das alles für Zinsen bedeutet. Ab wann kann man denn mit fallenden Zinsen rechnen? Und fallen sie überhaupt oder bleibt alles erstmal so, wie es ist? Wie siehst du das?
Aha, du willst also, dass ich mal wieder meine Glaskugel raushole. Mache ich natürlich gerne, auch wenn du weißt, dass Prognosen und insbesondere Experten öfters mal daneben liegen. Also, ich gehe davon aus, dass sich die Zinskurve im jeden Fall wieder normalisieren wird. Alles andere wäre echt ein Wunder. Die Frage ist, normalisiert sie sich durch einen Zinsanstieg am langen Ende oder durch einen Rückgang am kurzen? Und ich glaube doch am Ende an Letzteres, also dass sich die kurzfristigen Zinsen wieder beruhigen werden und runtergehen werden. So wie ich in den jüngsten Äußerungen aus der EZB lese, kann man bereits wahrscheinlich doch erst am Ende des Jahres mit einen Zinsschritt nach unten um je 25 Basispunkte rechnen. Vielleicht wird es auch nur einer, wir werden sehen. Aber 25 wird das weitergehen. Das zieht dann natürlich auch die Zinsen am gesamten Kapitalmarkt nach unten, vor allem am kurzen Ende. Ob aber das Ganze mit ebenfalls fallenden Zinsen am langen Ende verbunden ist oder gar einem Anstieg, ist für mich noch offen. Auf jeden Fall rechne ich aber nicht damit, dass die Renditen der Langläufer nochmal so schnell unter 2% fallen. Das hängt alles natürlich davon ab, wie es mit der Konjunktur weitergeht. Sollten wir in eine doch stärkere Rezession gehen, wovon ich jetzt nicht so direkt ausgehe, dann würden aber die Karten nochmal völlig neu gemischt werden. Vor allem kann dann auch das Zinsniveau am langen Ende wieder stärker zurückgehen.
Inflation, Zinsen und am Ende ein Blick auf die Notenbankpolitik. All das und mehr von Karl-Matteo Schmidt. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast, meine Damen, meine Herren. Ein Podcast, den Sie gern direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Ihre Fragen sind jederzeit willkommen unter podcast@quirinprivatbank.de. Ansonsten können Sie sich gerne weitere Informationen direkt von der Homepage www.quirinprivatbank.de beschaffen. Und für heute sage ich dann wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matteo Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet. Das innovative Anlagekonzept Marktmeinung Wissen beruht auf bewährten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung und investiert frei von Prognosen in den weltweiten Kapitalmarkt. Die Bank unterstützt interessierte Anleger bei der Altersvorsorge und dem langfristigen Vermögensaufbau. Mehr Informationen erhalten Sie unter quirinprivatbank.de.